Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 240. Heute mit Felix,
der mit dem Headset.
Und Markus.
Herbstregen.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Ja, heute nur ein Felix.
Hallo Ingo. Ja, genau, der andere Felix wäre gern auch gekommen, aber hat sein Headset offensichtlich auf Arbeit liegen lassen. Darum ist jetzt nur der Felix mit Headset hier.
Ja. Ich befürchte ja, das ist eine faule Ausrede, oder?
Also. Das könnte natürlich sein.
Man sollte auch Backups zu Hause haben, also immer zwei, aber ich habe auch Ewigkeiten mein zweites gesucht. Das ist so nach dem Umzug, also ich meine, gut, wir sind vor einem Jahr umgezogen, aber es ist trotzdem irgendwie, sind die Sachen nicht alle da, wo sie hingehören. Und ich hatte ja mein zweites ewig gesucht, ne, für die Frostcon. Ja. Weil ich gedacht habe, wir machen da was, ich meine, ihr wart ja alle nicht da. Aber es wäre schön gewesen, wenn ich da mehr Equipment dabei gehabt hätte. Es hat dann irgendwie nicht sein sollen. Jetzt habe ich es aber mittlerweile gefunden. Jetzt habe ich es wieder verlegt. Aber hey, irgendwo muss es sein. Irgendwo, also theoretisch habe ich zwei. Naja.
Was lernen wir draus? Wir müssen irgendwie vom Patron Money dem Felix ein zweites Headset kaufen und dir ein drittes, dass du zumindest zwei verlegen kannst.
Ja.
Oder?
Ja, mindestens. Man sollte auf jeden Fall Backups haben. Ne?
Korrekt.
Das auf jeden Fall, ja. Nee, ich hab's ja dann auch, ich hab ja noch diesen H4, der allerdings jetzt auch irgendwie über die Zeit, der hat ja auch so zwei Mikros drin und eins dieser Mikros ist irgendwie, macht irgendwie komische Sachen. Ich schneide das dann auch immer, also ich mach dann immer auch Mono wieder draus, weil das funktioniert dann. Bisschen schade. Sachen gehen kaputt. Kann man nichts machen. Kommen wir zum Blast from the Past. Wäre eigentlich was für diesen anderen Felix gewesen, den mit ohne Headset. Der hat wohl mal in irgendeiner Sendung, oder?
Genau, gesagt, ich mag mich da aus Brasilien sogar daran erinnern. Wir haben darüber gesprochen, es gibt halt so genveränderte Mücken in Brasilien, wo sie gesagt haben, ja, die sind irgendwie besser und irgendwie, tja. Und dann haben wir damals, beziehungsweise der andere Felix hat damals schon gesagt, es ist eine dumme Idee. Und stellt sich raus, ist eine dumme Idee.
Ach was?
Hätte wirklich niemand.
Surprise, surprise.
Genau, also die genveränderten Mücken, die sollten sich halt nicht fortpflanzen. Turns out, pflanzen sich fort.
Tja.
Also eigentlich ist es nett, das sind irgendwie gefährliche Mücken, ne? Und man tut irgendwie diese, welche verändert man? Die Weibchen? Die Weibchen, ne? Verändert man?
Ja, damit die keine Nachkommen mehr kriegen können.
Genau. Damit sich die Männchen dann halt so ein Weibchen suchen und rumvögeln und dann klappt es halt nicht. Und die Population ist auch ein bisschen zurückgegangen. Ich glaube sogar 70-80% oder sowas, aber trotzdem haben sich jetzt diese genveränderten Mücken halt doch irgendwie fortgepflanzt und das ist so, weiß ich nicht, was man. Okay, man hat jetzt vielleicht weniger, dafür hat man noch gefährlichere Mücken.
Ja, also ist das so? Sind die auch gefährlicher?
Ne, das, das habe ich jetzt
da reingebracht. Das wissen sie noch nicht. Ah ja, gut. Ja, weil das hatte ich nämlich auch noch nicht gelesen. Das wäre natürlich der Super-GAU.
Ja, nee, das weiß man jetzt noch nicht, aber kann ja sein, ja. Auf jeden Fall ist es nicht lustig, wenn man genmanipulierte Tiere hat. Wir haben schon mit genmanipulierten Pflanzen genug zu tun.
Ja, und man kann ja mal ohne Genmanipulation die Australier fragen, was so mit eingeschleppten Viechzeug so passiert.
Ja, ne, ja. Das kannst du ganz viele Leute fragen. Auch wir haben ja hier, Zeug, was hier nicht endemisch ist, wie es so schön heißt.
Ja, ja, richtig. Aber diese Extreme habe ich bisher in Australien am stärksten wahrgenommen, also mit diesen Riesenfröschen, die da rumhoppeln.
Und haben die auch die Mäuse oder Ratten oder sowas damals mitgebracht oder so, um irgendwas anderes zu bekämpfen? Und,
ja, genau.
Aber da die da keine Feinde hatten, haben die sich da halt fortgepflanzt wie blöde. Ja. Kann man schon so machen. Kannst du machen, ist halt kacke, oder wie war das?
Ja, ziemlich genau. Tja, gut. Was auch kacke ist, und damit kommen wir, glaube ich, schon zum ersten Toten der Woche, ist Samba 1, das Protokoll. Und es ist jetzt tot. Das ist ja nicht also kacke. Schon also tot ist es eigentlich ja schon seit immer. Nee, ja. Nicht seit immer, aber seit sehr lange. Und mit ist Samba 4.11 ja. Dann offiziell auch abgeschalten.
Genau, also in Samba 4.11 wird jetzt standardmäßig SMB 1 abgeschaltet. Das heißt, man kann es schon noch aktivieren, wenn man es dann braucht, aber normalerweise ist sozusagen dieses Client-Mint-Protokoll jetzt auf mindestens SMB 2 geschaltet. Ich weiß gar nicht, 2, 3, SMB 2 und 3 werden mittlerweile mehr verwendet und wenn man nicht gerade irgendwie noch einen uralt Drucker im Netzwerk hat, das ist glaube ich so der einzige Grund, weswegen ganz viele Leute doch noch SMB 1 verwenden oder so ein Scanner oder irgendein Scheiß, der halt nichts Vernünftiges kann. Oder gab es nicht auch irgendwelche NAS-Geräte, die nichts Besseres konnten oder
Sonos,
so?
Sonos war auch so ein Offender.
Oh ja, stimmt.
Ob die das jetzt endlich mal auf die Reihe bekommen haben, ich würde ja mal so schätzen, nein. Aber ich weiß es nicht, weil ich meine verkauft habe und mich das nicht mehr so interessiert.
Ja. Ja, also das ist immer noch problematisch. Aber es stirbt, ja. Ist so ein bisschen wie Flash, glaube ich. Es dauert einfach extrem lange.
Viel zu lange.
Ja. Aber der nächste Sargnagel ist sozusagen gesetzt. Also wer in Samba 4.11 jetzt installiert, der wird dann halt SMB1 jetzt erstmal deaktiviert kriegen. Außer er hat es wahrscheinlich explizit in seiner SMB-Conf drin zu stehen, dass er das halt gerne noch hätte. Aber ansonsten wäre es jetzt raus. Ja.
Das ist eine gute Sache.
Ist doch schon mal
Zukunft von gestern schon heute.
Genau. Einer, der auch so ein bisschen in der Zukunft war, weil er nämlich im Weltall war. Kosmonaut Sigmund Jähn ist jetzt vor ein paar Tagen gestorben, hat uns, ich weiß gar nicht, irgendjemand hat es uns als Toten der Woche auch vorgeschlagen. Ja, also war sozusagen oder war der erste Deutsche im Weltall und ist jetzt mit was 82, ja, mit 82 Jahren gestorben. Ich glaube, Tim Pritloff hat da auch mal ein Interview mit ihm gemacht. Können wir vielleicht mal nochmal verlinken, wer da so dieses, ja, in diese Ecke so ein bisschen sich interessiert für und da was drüber erfahren möchte. Ja.
Tja, schade.
Ja, das ist, ich meine, es waren immer noch nicht so viele im Weltall, das ist schon immer noch was Besonderes. Und ja, das. Und so wie wir unseren Planeten gerade kaputt machen, wer weiß.
Ob wir nicht alle bald im Weltall sind, oder?
Jetzt bitte nicht jetzt schon die schlechte Stimmung aufkommen lassen, das driftet zu früh ab hier.
Aber ich meine, die Kategorie Tote der Woche ist ja schon per se so ein bisschen traurig, da kann man ja gleich in die Folgen sozusagen.
Vielleicht sollten wir die mal ans Ende der Sendung schieben oder so.
Nein, man nicht mit den schlechten Sachen enden, das ist auch nicht gut. Nee, mit den Picks zu enden ist schon eine ganz gute Einrichtung.
Ja.
Dann geben wir den Leuten was mit auf den Weg, was sie dann zu Hause und so. Aber Tote der Woche mit auf den Weg zu geben, ist irgendwie blöd. Bin dagegen.
Auch gut. Ja, es ist ein Argument. Aber dann lass uns doch zu den News kommen. Es gibt nämlich auch so erfreuliche News, genau.
Ja.
Und zwar WireGuard, Linus hat da ja auch schon mal gesagt, ist eigentlich geiler Code und so. Ist irgendwie doch nicht so schnell im Kernel gelandet. Und der Hauptgrund dafür ist, dass sie bei WireGuard hingegangen sind und ihr eigenes Krypto-Framework geschrieben haben, weil das Kernel-Krypto-Framework, was es halt gibt,
eher so mehr ist.
Ja, eher so mehr ist. Es ist halt gewachsen über die Jahre, ne? Im Gegensatz.
So kann man es auch formulieren. So kann man es positiv formulieren.
Ja, genau. Also.
Ich habe es mir nicht angeguckt, aber es gab auf jeden Fall einen riesen Streit irgendwie.
Ja.
Die WireGuard-Leute hätten gern ihr eigenes Ding da gehabt und die Kernel-Leute haben gesagt, nee, wir haben das, nehmt das. Und dann gab es halt,
und
haben sich hauen und gestechen und jetzt haben sie sich doch irgendwie geeinigt.
Genau, und also sie haben jetzt gefunden, vielleicht schreiben sie jetzt halt doch ihr WireGuard auf das Kernel Crypt-Framework um, damit sie WireGuard upstreamen können und versuchen dann in einem zweiten Schritt ihr Crypto-Framework auch in Kernel zu bringen. Was nach einem guten Plan klingt. Und ich verstehe hier auch wirklich beide Seiten. Also einerseits willst du halt irgendwie als Kernel wirst du nicht hingehen und sagen, ja, und jetzt haben wir noch ein Crypt-Framework, weil es sowieso schon so ein Ding ist. Und als WireGuard-Entwickler ist es halt auch irgendwie doof, halt irgendwie so ein, weil sie ja gerade diesen Ansatz von, okay, das ist irgendwie wenig Code, den kannst du auch noch irgendwie auditen und so. Dann irgendwie zu sagen, okay, und hinten dran benutzen wir das Kernel Crypt Framework, ist so, ja, okay, und dann ist das mit dem, du kannst alles auditen, was gebraucht wird, halt auch wieder, ja, weg. Aber ja, es klingt gut, mal schauen.
Ja, manche, wo gerade beim Tod in der Woche sind, manchen Tod muss man halt sterben, ne? Das ist manchmal so, ja, also viele andere Sachen sind ja auch deswegen nicht in Linux reingekommen, weil sie sich halt nicht geeinigt haben und manchmal sind es echt triviale Sachen, manchmal stellt sich auch Linux quer, wo du denkst, ach Leute, könnt ihr nicht mal zusammenspielen hier, Förmchen Kindergarten, keine Ahnung, manchmal ist es ein bisschen undurchsichtig, ja, sicher, oft gibt es auch gute Argumente, manchmal ein bisschen schade, aber ich meine, man muss irgendwie miteinander klarkommen und ja, wenn das jetzt halt so der Wunsch ist, dann muss man diesen Tod leider sterben und dann halt mit auf die Krypto-API gehen, die halt schon auf dem Kernel, im Kernel drin ist, um sozusagen dabei zu sein. Und ich meine, WireGuard wird halt wesentlich stärker verwendet und gepusht werden, wenn es halt im Kernel drin ist, Linux-Kernel. Das ist halt auch so, ja, ist halt viel einfacher, Technologien zu nehmen, die du einfach klack, zick, geht und nicht irgendwie extra dazu kompilieren musst.
Korrekt.
Von dem her.
Und ja, dann habe ich jetzt gleich noch eine andere News hochgezogen, die hier sehr gut dazu passt, von Dingen, wo man sich nicht wirklich einigen konnte, und zwar für das UEFI Secure Boot. Haben sie in 2013 haben Leute gefunden. Eigentlich wäre es ganz praktisch, wenn man halt dynamisch Keys hinzufügen kann zum Kernel. Und Linus ist dann halt mal, wie der Linus damals halt so war, ist er irgendwie voll ausgerastet. Gesagt, geht gar nicht und sowieso und überhaupt, ist alles scheiß. Das war irgendwie 2013. Und jetzt irgendwie letzte Woche oder so wurde dieser Change gemerged. Es war ein bisschen verändert. Man kann das jetzt noch ein bisschen konfigurieren, wie das Behavior dann wirklich ist. Ob man das halt erlauben will oder man kann es, glaube ich, auch irgendwie über so einen Lockdown halt verhindern, dass Keys nachgeladen werden, wenn der Kernel läuft. Aber es ist halt Jahre später, haben sie sich doch irgendwie gemerkt, ist vielleicht doch irgendwie ganz gut, vielleicht wollen wir das doch im Kernel drin haben. Und es ist halt ein bisschen schade, weil man hätte es irgendwie schon, ja, wirklich wortwörtlich vor Jahrzehnt. Jahren, ja, genau, haben können. Und es ist halt einfach irgendwie an, ja, Kommunikation und, ja, nicht wollen gescheitert, weil ich habe das Gefühl, man hätte sich auch damals irgendwie einigen können und wenn Linus nicht einfach gesagt hätte, das ist alles Müll und geht weg, sondern vielleicht konstruktiv gesagt hätte, ja, vielleicht müssen wir das und das anders machen, dann hätte man das vielleicht schon früher haben können.
Ja, gut.
Aber jetzt gemerged, jetzt haben wir's. Ich meine, warum nicht?
So, wir sind ja heute am 1. Oktober. Das heißt, es ist wieder Oktober. Das heißt, es ist auch wieder
Hacktoberfest.
Yeah! T-Shirts abgreifen, was muss man diesmal machen?
Nein.
Open Source contributen, freie Software fördern.
Ich dachte, es geht nur um T-Shirts abgreifen.
Hackergartens besuchen, viele tolle Sachen lernen und dann vielleicht ein T-Shirt bekommen nebenbei, aber gut.
Achso, ich habe das falsch verstanden. Ich dachte, es geht nur um T-Shirts abgreifen.
I see.
Aber ihr könnt natürlich auch in unserem Repo gerne mitmachen.
Also genau, worum es beim Hacktoberfest gibt, es ist eine von DigitalOcean gesponserte Aktion, die dazu aufruft, im Oktober zu hacken und auf GitHub Pull-Requests an Projekte zu stellen, zu denen man etwas beitragen möchte. Es gibt ganz, ganz viele Issues auf GitHub, die mit Hacktoberfest getaggt sind, so dass man schnell Dinge finden kann, die vermeintlich schnell zu fixen sind oder eine niedrige Lernschwelle haben, um im Projektkontext, um da reinzukommen. Und um die Leute zu motivieren, verschickt DigitalOcean halt nach Registrierung und wenn man dann seine Pull-Requests gemacht hat, 3 braucht man, glaube ich, 3 oder 5?
4 oder 5 hätte ich jetzt gesagt, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, müssen wir nochmal nachlesen. Dann kriegt ihr Post von Hacker von DigitalOcean mit Aufklebern und einem T-Shirt. Wenn man jetzt selber noch nicht so Open Source Projekt und GitHub erfahren ist, lohnt es sich für solche Dinge definitiv zu Hackergarten zu gehen. Da ich mache jetzt gerade mal, verbinde das mit ein bisschen
Shameless Self-Plug
heißt es genau. Und zwar gibt es am 12. Oktober einen in Dortmund und am 2 Wochen später, donnerstags, einen in Basel. 2 Wochen später an einem Donnerstag, das ist dann der 24. Ja. Genau.
Und
kommt, was man dann machen kann.
Genau, wird einem so ein bisschen gezeigt, wie das geht. So, das
genau, also Hackergarten ist die Idee, dass man sich an dem Abend trifft, an dem Abend zusammen an Themen hackt, an Open-Source-Projekten hackt und an dem Abend auch was abschließt, also den Pull-Request fertig bekommt und pusht, so dass man nicht noch ein Item mehr mit auf seiner To-Do-List nach Hause nimmt. Und an dem Abend selber mit den Leuten zusammen das erarbeitet, die da sind und dabei gegenseitig lernt. Also es geht natürlich viel mehr um den Spaß als um alles andere. Und wenn man schlimmstenfalls an dem Abend nur einen neuen Shortcut für eine IDE mit nach Hause nimmt, den man vorher noch nicht kannte, dann ist das schon den Abend wert gewesen. Mhm. Ja.
Gut.
Genau. Das sind die
da kann man einfach so hinkommen oder soll man sich da irgendwie anmelden? Oder?
Ganz. Ich mach mal, also man kann einfach so kommen, es gibt Meetup-Seiten. Ich mach mal in die Shownotes die von den beiden Events, die ich erwähnt habe, die Meetup-Links mit rein. Der Hackergarten Dortmund, der ist ein bisschen untypisch, weil wir den einmal im Jahr machen. Ist jetzt, und das ist dann immer ein Tagesevent. Da ist, ich glaube, die formale Anmeldeliste ist voll. Da lohnt es sich aber sicherlich, sich auf die Warteliste zu setzen, weil erfahrungsgemäß da Leute 2 Tage vorher feststellen, dass sie doch nicht können und so. Mhm. Und der Hackergarten in Basel, da haben wir keine begrenzte Teilnehmerzahl, weil wir da auch noch, also wir sind noch nie überrannt worden. Es wäre schön, wenn das mal passiert. Die letzten paar Male waren wieder sehr erfolgreich, da waren wir zwischen 15 und 20 Leuten. Das ist sehr gut, das macht dann richtig Spaß. Genau, wir hatten in der Vergangenheit auch mal so ein paar Monate Durststrecke, wo dann nur so 4, 5 Leute da waren. Aber so mit der Gruppe über 10, dann macht's Spaß, dann kriegt man 4, 5 gute Grüppchen hin, die auch dann für sich jeweils an ihren Themen ordentlich was schaffen.
Okay. Ja, also wenn ihr Lust habt, dann tragt euch auf Meetup ein oder kommt einfach spontan so vorbei bei einem dieser Hackergarten. Okay. Dann Ruby.
Kleiner Nachtrag fürs Hacktoberfest, für wenn ihr Maintainer seid. Ist ein bisschen das Problem, dass weil es halt T-Shirts gibt und Leute wie Ingo, dass er
was?
Gut gezeigt hat, dass nur wir ein T-Shirt machen, gibt's halt auch Leute, die irgendwie einfach so Bullshit-Pull-Requests machen. Als Maintainer hat man die Möglichkeit, diese Pull-Requests mit Invalid, also man kann denen ein Invalid-Label geben. Und dann zählen sie nicht dazu.
Man kann sie merchen, aber dann sie trotzdem einen Invaliden geben.
Vermutlich
also ich mein, vielleicht du willst du es ja trotzdem, also ich meine, selbst wenn es so ein Typo ist, willst du den ja auch gefixt haben. Und
nee, aber das ist ja dann auch kein Invalider. Also es ist mehr so, wenn jemand einfach Vandalismus betreibt, um 4 Pull-Requests zu haben. Dann kannst
ja gut, aber ich kann ja auch, wie gesagt, 4 Tippfehler fixen. Da habe ich jetzt nicht, also ich habe schon was gemacht, aber ist jetzt garantiert nicht im Sinne des Erfinders sozusagen.
Ja, aber ich meine, es ist immerhin ist eine valuable contribution, es ist keine große Contribution, aber es ist halt, es ja. macht das Projekt besser. Während wenn du halt irgendwie nur Vandalismus betreibst, ist halt so ein bisschen, naja.
Genau. Also Tippfehler fixen, ne? Ihr könnt das Binärgitter mit der, im Gitter das, könnt ihr machen. Zählt auch.
Zählt
aber,
auch.
Ja. Ja, also einen kann man ja schon, wenn ihr irgendwie ja. Fehler findet. Könnt auch gerne was Größeres starten. Letztes Mal hatte jemand mit viel Elan was angefangen, was leider nicht fertig geworden ist. Aber es gibt auch immer wieder Leute, wie gesagt, die tolle Ideen haben. Und die dann sozusagen unsere komplette Webseite ummodeln. Also alles, ja, es liegt ja bei uns sozusagen, bis auf die Audiodateien, alles sozusagen in der Cloud. Und sozusagen unsere Webseite, ja, liegt auch auf GitHub und dann ist es eine Heroku-App sozusagen. Und wer da mit rumentwickeln will, kann das gerne tun. Wie gesagt, wir nehmen auch erstmal gerne Tippfehler.
Vermutlich recht einfach ja. Tippfehler.
Ja, also es ist glaube ich, mittlerweile haben wir 40, 50 Leute oder so, die irgendwann schon mal, wie gesagt, sei es nur irgendwie einen Tippfehler korrigiert haben, also es ist relativ einfach, wer mit GitHub umgehen kann, auch bei uns an der Webseite mit rumschrauben. Jo.
Korrekt. Dann
gut.
Kommen wir jetzt
Ruby?
Zu den Ruby-Ding. Genau, ich wollte das eigentlich schon letztes Mal erwähnen, ist dann aber irgendwie untergegangen. Es ist auch nicht mehr die neueste News. Und es geht mir ehrlich gesagt auch nicht um die konkrete, um was konkret passiert ist, sondern mehr so um das Generelle so, weil wir hier häufig auf, oder ich zumindest häufig auf irgendwie Node.js rumbashe, mit irgendwie, dass sie halt Libraries infected haben und dann irgendwie das ganze Ökosystem zusammen kracht. Das passiert halt überall anders auch, es passiert halt einfach ein bisschen weniger. Und hier haben wir halt das Beispiel bei Ruby, wo das halt auch genau mit irgendwie 11 verschiedenen Libraries passiert ist, die Backdoors enthalten haben und es halt, ja, so kleine Dinge und die sind dann halt auch relativ viel irgendwie. Die sind jetzt irgendwie, was steht im laut dem Artikel, ungefähr 3.500 Mal runtergeladen worden, bevor sie entfernt wurden. Das heißt schon, ist halt so ein generelles Problem und ich weiß auch nicht, wie man das generell lösen kann, weil, ja, kann halt immer passieren. Ich
meine, hatten wir auch schon öfter thematisiert, ja, auch wenn irgendwelche Libraries dann ersetzt werden sozusagen, das ist immer schwierig.
Genau, es kann halt passieren.
Ja, es ist trotzdem nicht
muss man brauchen. Ja, also es gibt ja noch nicht allzu verbreitet, oder je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt, die Möglichkeit, so Namespaces zu nutzen für Libraries in auf Node, also auf NPM. Und ich bin der Meinung, dass diese Namespaces eindeutig bleiben sollten, selbst wenn die Maintenance von der Library wechselt. Und dann muss man einfach die Nutzer auffordern, hey, wenn ihr die neueste Version wechseln wollt, wechselt den Namespace, dann zieht euch diese Dependency rein. Und das vermeidet zumindest schon mal, dass die Leute Zeug untergeschoben bekommen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Also es verringert die Geschwindigkeit und die Wahrscheinlichkeit. Es vermeidet es nicht völlig, aber dadurch, dass die Leute sich aktiv mit den Dependencies auseinandersetzen müssen, hilft es schon mal ein bisschen mehr.
Könnte dann natürlich sein, dass sie auf alten Versionen sitzen bleiben, die andere Security-Probleme haben.
Genau, das ist halt irgendwie auch doof. Also, weil das genau was passieren wird. Leute werden halt einfach nicht updaten und dann hast du halt irgendwie.
Andererseits sind diese vollautomatischen oder diese voll flexiblen Versionsspezifikationen in der Software auch ein Problem, weil die Leute dann da auf einmal Zeug reingeschoben bekommen, über das sie sich nicht bewusst sind. Ja. Also, es ist, Dependency Management ist halt ein Task, der Zeit verschlingt und der aktiv betrieben werden muss. Das kann kein es kann kein Bildtool automatisieren. Und
tja. So, schwieriges
Problem. Weil letztendlich hängt da dran, für jedes Projekt hängt da dran ja auch immer eine Form von Lizenzmanagement. Ich muss halt wissen, was für eine Dependency da reinkommt. Und wenn das ein, wenn die Dependency einen neuen Maintainer bekommt, dann kann der eigentlich auch ein, ab dem Zeitpunkt, wo er weiter dran entwickelt, eine neue Lizenz geben, zu einem gewissen Maße. Und
ja, kann passieren. Ja. Hm. Ja. Weiß ich auch nicht, wie man das jetzt. Ich habe keine Lösung.
Ja, nein.
Nee, die Lösung wird das Problem lösen für uns. Danke, Marc.
Hang on.
Er hat gerade bereit erklärt, das Problem ein für alle genau. Mal zu lösen.
Außer
für
alle.
Ich habe da vor so ein paar Episoden schon unvorsichtige Äußerungen getan. Ich bin mir jetzt gerade ziemlich sicher, dass ich nicht gesagt habe, dass ich irgendwas tun werde.
Außerdem löst er noch den Weltfrieden und die Klimakrise und. Das ist so alles auf einem ähnlichen Level, glaube ich.
Hm.
Also das eine ist bedrohend für die Menschheit, das jetzt vielleicht nicht so, also naja, je nachdem, wenn das Skynet draus wird, wäre das auch nicht so lustig vielleicht. Aber trotzdem, große Probleme, die sich nicht einfach lösen lassen. Und ich glaube, wir haben das jetzt von mehreren Punkten beleuchtet. Eine Lösung fällt mir dafür auch nicht ein. Der einen Seite, ja, ist so total super flexibel, ne, wenn ich einfach updaten kann und mir nicht Kopf machen muss. Auf der anderen Seite ist halt doof, wenn Leute da Sachen reinschreiben, die ich nicht haben will und einen Maintainerwechsel und es genauso gleich heißt und ja, und der nur Schindluder im Sinn hat sozusagen. Doof. Kommen wir zu anderen doofen Sachen. Nein, das ist ein schlechter Übergang. Naja, also zumindest hat er sich unfein geäußert, der Herr Richard Stallman. So nach dem Motto, keine Ahnung, vielleicht sind alte weiße Männer ja auch wunderlich. Jedenfalls hat das bewirkt, dass er jetzt als Präsident der Free Software Foundation zurückgetreten ist, seinen Job beim MIT aufgegeben hat. Ja, sonst ist er, glaube ich, immer noch der Alte. Aber zumindest hat er so ein paar Pöstchen zurückgegeben.
Ist auch gut so. Also er gehört nun mal auch zu einem Semester, wo es nicht verkehrt ist, mal seine Pöstchen zu räumen und und mal den frischen Wind reinzulassen.
Genau, der hat dieses Zeug gegründet, da war ich noch nie auf der Welt. Ja, das muss man auch mal immer sagen. Und an den anderen Felix war noch nicht mal zu denken. Ja, an mich war er wenigstens immerhin schon zu denken.
Naja.
Wie? Naja, doch.
Naja,
dieses GNU-Zeug hat er.
Du weißt ja nicht, wie lange im Voraus Felix Eltern geplant haben.
Leute denken lange an mich oder so.
Was? Nee. Sie behalten dich vielleicht in Erinnerung, aber
ja.
Positiv oder negativ stellen wir jetzt mal hin. Aber nee, da hat noch keiner an dich gedacht. Tut mir leid.
Okay, dann hat noch
niemand. Ja. Nee, aber trotzdem. Also 1983 hat er GNU gegründet und kurz darauf auch irgendwie diese Free Software Foundation. Und jetzt hat er sich halt, also er hat sich mehrfach schon sozusagen nicht mehr am gesellschaftlichen Konsens orientiert geäußert. Das hat er jetzt wieder gemacht, indem er irgendwas über den Jeffrey Epstein gesagt hat, der sich ja letztens erhängt hat, der irgendwie, es ging um Kinderprostitution, irgendwas, einfach Sachen, zu denen man ja eine andere Meinung eigentlich haben muss. Und demzufolge gab es einen größeren Druck auf ihn, auf die Free Software Foundation, auf das MIT. Und diesem hat er sich jetzt gebeugt und das ist, ja, sagen wir mal, ganz gut so. Ja, also will ihm ja keiner absprechen, dass er sehr, sehr große Verdienste um die freie Software, um das GNU-Projekt und als Wissenschaftler weiß ich jetzt nicht, aber zumindest in diesem Bereich, ja, ohne ihn gäbe es die GPL nicht, hätten wir wahrscheinlich einfach heutzutage nicht so viele freie Software. Wir hätten auch Linux nicht, zumindest nicht in der Form, wie wir es kennen. Von dem her, ja, muss man ihm da sehr dankbar sein, aber ja, er muss halt auch anerkennen,
dass... Das ist wie so oft, Menschen sind nicht unfehlbar und nur weil jemand in einem Bereich sehr gute Arbeit geleistet hat, ist er deswegen kein unfehlbarer Halbgott oder sowas, sondern das ist immer noch, man muss Menschen zu jeder Zeit immer kritisch zuhören, einfach. Das ist, auch wenn sie am laufenden Band erstmal gutes Zeug produzieren, muss man kritisch bleiben und gucken, was sie als nächstes machen. Das ist, also ich finde, das sieht man relativ häufig, gerade an bei Leuten, die so einen Output haben, dass sie dann an irgendeinem Punkt kippen oder dass sie zwar in dem einen Bereich sehr, sehr gut sind, aber so gesamtgesellschaftlich will man halt dann doch nicht, dass sie das Maß aller Dinge werden oder sowas. Und deswegen hilft einfach nur kritisch zu bleiben.
Mhm. Ja, das fasst es, glaube ich, gut zusammen. Ja.
Ja, und auch er hat...
Genau, man kann ja kritisch sein und trotzdem respektvoll. Man kann ja trotzdem Respekt dafür haben, was er geleistet hat. Aber es ist ja dann nicht respektlos zu hinterfragen, was er denn als nächstes tut.
Ja, jo. Und ich meine, er hat viel für die freie Software gemacht. Er hat aber halt auch irgendwie ganz viele Leute davon abgehalten, überhaupt irgendwie was mit freier Software zu machen, weil er halt ja schon sehr lange sehr viele komische Dinge gemacht hat und sein Verhalten ja einfach halt nicht tragbar ist und das halt auch, also ja, er hat viele Dinge gemacht, aber er hätte vermutlich halt schon vor Jahren mal selber gehen sollen oder gegangen werden sollen. Ja. Also das halt, ist halt ein bisschen schade, dass es so viel braucht und dass er das irgendwie, sein Verhalten auch über die Jahre nicht irgendwie, weil es ja, also all diese Dinge, die er macht, ist ja irgendwie nichts Neues oder so. Und man hat ihn bis jetzt hat man ihn halt einfach immer alles durchgehen lassen und jetzt hat er zumindest mal so ein bisschen Backlash bekommen, wobei er ja trotzdem irgendwie noch genug Projektleiter bleibt und irgendwie so, was ja auch irgendwie von der Free Software Foundation, so wie ich das verstanden habe, bekommt er halt im Prinzip einfach noch indirekt jetzt immer noch Geld von ihnen. Ja, schon ein bisschen fragwürdig. Also
das hat ein Geschmäckle, ja, auf jeden Fall.
Ob sie da wirklich konsequent jetzt irgendwie hingehen und sich von ihm distanzieren oder nicht, ist aktuell sieht es eher so aus, als würden sie so zumindest formal sich von ihm distanzieren, aber so, ja, auch nicht so recht.
Na gut, ich meine, er selber hat sich hingestellt und gesagt, GNU macht da weiter. Also müsste jetzt halt ein Aufstand von allen passieren, ne?
Ja, ja.
Dass sich das ändert.
GNU kann er ja noch weitermachen, aber es wird halt, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, halt immer noch von der Free Software Foundation finanziert. Das GNU-Projekt.
Ja, also so Dinge. GNU und Free Software Foundation kannst du, glaube ich, auch nicht sinnvoll voneinander trennen. Und ja, die Free Software Foundation macht halt viel, unter anderem halt auch GNU und den Teil leitet er halt weiter. Ich meine, mal gucken, wie lange noch. Ja, das weiß man ja dann auch nicht.
Gut, vielleicht nimmt er das.
Ja, zumindest kann das MIT ja jetzt endlich überall Schließkarten einführen. Ich glaube, er war der Einzige, der da noch einen Schlüssel hatte auf diesem Campus. das ich glaube, die machen auch so einen Haken dahinter und sagen, yay, endlich, finally.
Endlich, Legacy ist weg.
Ja, Sachen abschaffen. Genau. Ich meine, er hat auch da wieder recht, natürlich lässt sich der mit seiner Chipkarte Sachen tracken und so. Alles gute Gründe, aber trotzdem. Vielleicht brauchst du so einen Querulanten, ja, um auf solche Sachen gestoßen zu werden. Auf der anderen Seite ist es halt, hindert es dann auch wieder mal Fortschritt. Aber
naja,
da kann ich jetzt...
Ja, Fortschritt um welchen Preis, also da kann man dann wirklich lange darüber diskutieren. Ja, also genau, Querulanten, sie haben ihre Berechtigung so anstrengend, wie sie bisweilen sind. Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, es gibt halt auch Grenzen. Also wenn du Querulant bis zu dem Punkt bist, wo du halt Leute davon abhältst, irgendwie Dinge zu contributen oder wo sich Leute dann halt nicht mehr willkommen fühlen in einer Community.
Dann cool, aber das hast du bei Linux
vielleicht auch zu viel.
Das hast du bei Linux auch, also bei Linux als sozusagen Godfather of Linux, der dann,
aber
rummault und Leute vertreibt. Es haben sehr, sehr viele Leute wegen ihm aufgehört.
Er hat sich zumindest manchmal so das Gefühl, jetzt so ein bisschen
er versucht, sich zu bessern.
Eingesehen und er versucht, was dagegen zu machen.
Genau, er versucht, sich zu bessern. ja, gucken wir mal, ob das was wird, ja. Aber zumindest hat er es erkannt oder er ist von mehreren Leuten gedrungen worden, das zu überdenken, während RMS, glaube ich, die Sache halt nicht einsieht. Ja. Also so sieht es aus von außen, ne? Ja. Er hat sich jetzt den Druck gebeugt, aber ich glaube, er bleibt halt bei allen seinen Meinungen, egal ob das jetzt mit, worum ging es da, was hat er, es ging denn um Sex mit Minderjährigen oder was? Er hat jedenfalls komische Theorien und ich glaube halt nicht, dass er, nur weil jetzt der Druck da ist und er sich zurückziehen muss, dass er, wenn er bei anderen Sachen schon so auf seine Meinung beharrt, sich da jetzt irgendwie ein anderes Denkmuster zulegt. Von dem her könnte man schon sagen, das ist zumindest ein Pluspunkt für Linus, der versucht, sich zu ändern, während Stallman definitiv nicht versucht, sich zu ändern. Der ist halt, wie er ist, und entweder nimmt man den halt so, wie er ist, oder man lässt ihn liegen, keine Ahnung.
Ja.
Ja, also das würde ich jetzt mal von außen, ja, ich habe jetzt nicht mit ihm geredet, so einschätzen. Gut.
Gut, dann können wir jetzt gleich zu der nächsten schwierigen Frage kommen.
Oh Gott.
Und zwar
philosophische Fragen.
Ja, und zwar das Chefprojekt, sowas wie Ansible oder Puppet,
Nur halt Chef.
Nur halt Chef, genau, um Computer zu provisionieren. Salt, genau, ist auch sowas.
CF Engine.
Es gibt sonst noch. Komm. Uns fällt bestimmt noch was ein, was das auch macht. Man kann es natürlich auch immer einfach nur mit irgendwie einer Handvoll Bash-Scripts machen.
Ja, klar.
Genau.
Sehr gute alte Zeit.
Das ist aber eigentlich ein bisschen besides the point.
ich wollte auch nur möglichst vom Thema ablenken. Ja,
ja, ja, das. Ich sehe das schon, gut. Ja.
Ja, ja.
Komm, das habe ich schon gemerkt. Da hat so ein Ex-Entwickler, der da mal gearbeitet hat, seine Open-Source-Module gedepublished, weil er gefunden hat, dass Chef die Software an ICE, die Immigration and Customs,
die US-Einwanderungsbehörde,
genau, die US-Einwanderungsbehörde verkauft, findet er halt, kann er mit moralisch nicht vertreten, da er irgendwie Autor war und irgendwie genug Rechte hatte, konnte er das depublishen. Was dazu geführt hat, dass ganz viele Chef-Deployments halt von der einen Minute auf die andere Minute nicht mehr funktioniert hatten. Was halt ein bisschen schade ist, aber naja, passiert halt, wenn man so Dinge auf irgendwelchen Open-Source-Libraries aufbaut und dann...
Genau, Leute, bezahlt für eure Software, dann passiert euch sowas nicht.
Ihr könnt auch für Open-Source-Software zahlen. Open Source und Geld verdienen ist kein Widerspruch.
Das hat auch der Stallman gesagt, oder? Also ich meine, er hätte freie Software an der Stelle gesagt, aber...
Ja, da kürzlich ist das nochmal getrendet auf Hacker News. Der Artikel, den Stallman mal geschrieben hat, darüber, dass Open Source als Begriff der freien Softwarebewegung keinen Gefallen tut, ja, weil es eben diese Ziele der freien Softwarebewegung verwässert. Das ist eben die Frage, wie konsequent man das verfolgen will und was die Motivation dafür ist, dass man für Open Source ist. So, aber ja,
also ich verwende das deckungsgleich, Konkurrenz sozusagen, aber ja, ich weiß, also RMS sieht da das eine halt eher Open Source als Businessmodell sozusagen und freie Software ist halt noch mehr, ne, Freiheit, das überall einzusetzen und dies und jenes zu tun.
Solange es GPL ist. Was hat auch nicht
Speech und also er packt halt sehr viele gesellschaftspolitische Aspekte in freie Software rein, die ja in Open Source sozusagen nicht von Anfang an nicht drin waren.
Auf der anderen Seite kann man halt auch, es ist ein völlig legitimer Ansatz, wenn man sagt, prinzipiell haben wir mit der Software, gerade weil die Software alle Lebensbereiche durchdringt, die Macht, wirklich was zu verändern, die einem sonst so nicht so einfach zugänglich ist. Oder anders gesagt, mit allem, was man tut, kann man einen gewissen Effekt haben. Es kommt immer darauf an, wie man es tut. Und klar kann man ignorieren, was für eine Auswirkung das, was man an technischen Output hat,
da draußen in der Welt hat und sich einfach nur auf die Technik konzentrieren. Oder aber man setzt sich damit auseinander und nutzt den Hebel, den man dadurch eventuell hat.
Jo.
Jo, genau. Das ist dieser Spruch mit Open Source und versus kommerziell, der ist mir neulich nochmal aufgefallen, als ich bei der Tagung der Open Source Arbeitsgruppe des Bitkom war. Da, die haben auf ihrer Veranstaltung den Open Source Monitor Deutschland 2019 vorgestellt. Und da war es eben tatsächlich so, da waren sehr viele Firmenvertreter, sehr viele Vertreter von Enterprises, also große Firmen, nicht so, nicht so kleine Läden. Und da sickerte halt immer wieder durch, dass Open Source genommen wird von den Firmen, um Kosten zu sparen. Das ist so Problem Nummer eins, was wir hier auch in einer der letzten Sendungen nochmal diskutiert hatten, dass Finanzierung von Open Source Projekten immer sehr kippelig ist. Und zum anderen eben es als Widerspruch wahrgenommen wurde, dass wenn man Geld mit etwas verdienen will, dass man es dann als Open Source pflegt. Und ich glaube, und dann war der Titel dieser Studie, die sie da vorgestellt haben, des Open Source Monitors, war dann Open Source ist angekommen. Und ja, zwei Probleme. Zum einen, wir haben 2019 eingekommen, ist ein bisschen wenig für das, was mit der Digitalisierung und so unterwegs ist. Und zum anderen, wenn Open Source angekommen ist und die Wahrnehmung ist, wir können damit in erster Linie Kosten sparen und auch ja noch entweder Open Source oder Geld verdienen, dann ist das eine sehr schwierige Wahrnehmung, mit der das Ganze angekommen ist. Hm. Ja, arbeiten wir mal dran, dass es besser wird.
Ja, das kommt aber auch immer auf die Firmen drauf an und auf die Leute auch, die es einsetzen und einsetzen wollen. Also ich merke das immer, es kommt dann immer auf ja, sowohl auf die Ebene drauf an, als auch welche Verfechter du denn in den jeweiligen Unternehmen oder Abteilungen hast. Ja, einen brennen total heiß dafür und bringen dann halt auch Sachen vor und schaffen es dann halt auch, sozusagen ist nicht nur als, oh, es ist viel billiger, wir nehmen das jetzt einfach so und machen da unser eigenes Ding, sondern halt schaffen es auch, die Sachen zurückzugeben, ja, also Code wieder sozusagen mit in die Allgemeinheit zu geben, was bei manchen schon gar nicht so einfach ist, bei manchen Unternehmen. Ist es mittlerweile, ja, ist man angekommen sozusagen, als es gehört irgendwie schon dazu, das auch zu machen. Ja, ich glaube, das war vor 10, 15 Jahren noch einfach eine andere Diskussion im Unternehmen. Mittlerweile sind die Leute auch in Anführungsstrichen so aufgewachsen und es ist schon fast normal irgendwie, sein Zeug, wenn man es von GitHub hat und da einen Fehler findet, sozusagen auch ja den Fehler zu fixen und einen Pull Request zu stellen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, gehört es mittlerweile schon dazu. Ich glaube, das ist einfacher geworden in dem Sinne, aber es steht und fällt mit den Leuten, die du da im Unternehmen hast und die das Zeug voranbringen wollen und
wie immer
dafür sind. Also das merke ich so in meiner Umgebung stark. Also ja, genau. Wenn du da die richtigen Leute hast, die das machen wollen, die verstehen auch, dass es halt nicht nur um Kosten sparen geht, sondern halt erstens ein bisschen eine Art Lebensgefühl ist und zweitens, dass man durchaus auch bereit sein muss, dafür Geld auszugeben. Ja, dass das nicht nur dass es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und billig.
Ja. Und jemand anderes macht's. Das populärste Beispiel an der Stelle ist halt OpenSSL.
Ja, das ist genau, allen auf die Füße fällt.
Mhm, genau.
Gut, dann sind wir jetzt großzügig der Frage ausgewichen, ob Chef das IBM im Nazi-Deutschland ist oder ob das okay ist. Also das ist ja wirklich die Frage, die sich hier stellt, oder? Weil das ist ja wirklich weil so, dass...
Die Sachen gedepublished haben, oder was?
Nein, weil nee. Sie halt jetzt sich entschieden haben, weiterhin mit der
so,
Immigration-Behörde zusammenzuarbeiten. Aus Prinzip.
Ja, also geht nicht, ihr könnt keinen Chef mehr einsetzen, stellt euer Deployment bitte um.
Nee, aber sie
macht können, was, macht was anderes. Macht Ansible, macht Salt.
Also sie können ja
sowieso
einfach,
alles viel besser.
Sie können
macht
einfach
keinen
Support. Ne? Weil es halt, who knows, who knows.
Ja,
schwierig, aber ich glaube, ich als Firma wird mir das, den Hassel nicht geben, mit IBM im Nazi-Deutschland verglichen zu werden. Vor allem für irgendwie, ich glaube...
Das wären doch noch Hermann Holleriet-Maschinen, Mann.
Ja, es macht halt nicht besser.
Ja.
Vor allem, weil ja, der Contract irgendwie auch irgendwie so in lächerlich klein ist, glaube ich.
Ja, okay, dann können
so
wir
finanziell,
sagen,
also nur schon rein ökonomisch als Business-Move wäre es vermutlich die bessere Option gewesen, einfach zu sagen, ja, wir beenden unseren Contract. Aber, tja, damit können wir jetzt zu den guten EuGH-Cookies kommen. Das sind meine Cookies.
Cookies. Ja, genau.
Oder?
Nervt euch das, dass man ständig diese Cookie-Dinger wegklicken muss?
Ja.
Nein, ich finde das super.
War das eine Fangfrage?
Sonst würde ja meine Maus einrosten, da hätte ich ja nichts mehr zu klicken.
Hey, es ist echt auf jede verdammte Scheiße, auf die man geht. Gut, also, der EuGH findet diese Cookie-Warnung toll und die sollen noch mehr werden. Weil so wie die Deutschen das bisher machen, dass man das eventuell so ein bisschen umgehen kann oder irgendwie Sachen vorauswählen kann, so nach dem Motto, du willst die besten Cookies der Welt hier auf deinem Computer ja bestimmt haben und wir haben informieren dich da nur so halb dran und naja, wird schon, ist leider nicht zulässig. Also wir müssen jetzt überall große Cookie-Banner haben und man muss wirklich aktiv sagen, ja, gib mir die Kekse, bitte. Das sagt der EuGH. Das ist auch wieder so ein Ding. Auf der einen Seite, jo, ich finde es schon wichtig irgendwie, dass die Leute wissen, worum es geht und entscheiden können, ob sie jetzt getrackt werden wollen oder nicht. Auf der anderen Seite, hey, diese Banner gehen einem so auf den Keks. Das ist doch mal wieder voll kontraproduktiv, was so Sinnvolles zu machen und es so kompliziert, schlecht zu tun, dass alle Leute nur genervt sind davon. Das ist irgendwie... Ach, ja, schadet das. Irgendwie. Gut, also wie gesagt, EuGH-Entscheidung war jetzt, dass es so gemacht werden muss und der deutsche Sonderweg sozusagen nicht okay ist.
Toll.
Ja, wir müssen das jetzt anpassen.
Wissen wir, was das für die Schweiz heißt? Nix vermutlich, ne?
Woher sollen wir wissen, was es für die Schweizer ist? Also jetzt mal ganz ehrlich.
Woher soll ich das wissen?
Ja, na, du wohnst da. Ich bin da letztens nur durchgefahren.
Siehst du?
Ja. War glücklich, dass ich dann irgendwann in Frankreich rauskam, weil...
Nein.
Doch.
Nein. Doch,
das ist aber gemein.
Ich kann dazu gleich noch mehr sagen.
Ja, ja, wir sind gespannt.
Lass uns die News fertig machen. Wir haben noch die CryptPad-Umfrage. Ganz wichtig. Könnt ihr da draufklicken, dann könnt ihr sagen, das CryptPad braucht Farben.
Ist, eine Autorenfarben. Bitte stimmt für Autorenfarben.
Genau. Und wir geben auch Geld. Also ihr gebt Geld, wir geben Geld, alle geben Geld, damit die endlich die Autorenfarben machen.
Genau. Das auch, glaube ich, schon
alles. Ich weiß jetzt nicht, was da die beste Strategie ist. Ob man ihm von vornherein sagt, wir wollen das haben, aber wir können es nicht bezahlen. Oder ob man ihn erstmal da versucht, damit zu ködern. Schwierig.
Macht die ganze Umfrage. Wenn ihr CryptPad verwendet, wenn ihr es nicht verwendet, dann probiert es mal aus. War es ganz cool. Hat bloß keine lauten Farben. aber abgesehen davon ist halt schon irgendwie... Ja, also tut, was so ein Etherpad auch tut, bloß ist halt ein bisschen sicherer, ne?
Ein bisschen langsamer.
Echt, merkst du das? Ja, merkst du es, dass es langsamer ist? Also außer beim ersten Einloggen vielleicht?
Ja. Sonst eigentlich auch nicht. Aber beim ersten Mal, wenn du so ein CryptPad aufmachst, gehst immer so ein Momentchen.
Ja.
Aber, ist jetzt auch nicht so das größte Problem.
Ich denke auch.
Kann man schon mal so machen.
Genau. Dann CentOS 8.
CentOS 8.
Ist jetzt endlich freigegeben, hat ja auch eine Weile gedauert. RHEL 8, also Red Hat Enterprise Linux, ist ja schon eine Weile draußen. Selbst die EPL, das EPL Repo ist schon eine Weile draußen. Und jetzt ist endlich CentOS 8 auch da. Was ich aber viel interessanter fand, ist, dass es jetzt auch ein CentOS Stream geben soll. Also so eine quasi so eine Art Rolling Release Distribution von CentOS. Ich habe es jetzt leider nicht ausprobiert, aber es klang irgendwie nett. Ja, ich mag ja Rolling Release Distribution, auch wenn man sie sich ständig kaputt macht. Ich habe ja auch, ich sehe auch gleich noch was dazu. Ja, kann man sich mal angucken. Also CentOS 8 wird auch bei mir auf Arbeit dann irgendwann mal Einzug halten, garantiert. Und vielleicht probiere ich mal, vielleicht probiere ich zumindest in der virtuellen Maschine mal dieses CentOS Stream aus. Ich meine, irgendwie hat ja jede gute Distro jetzt so seine Rolling Release Distribution dazu.
Mhm. Klingt
also
gut.
Ist jetzt irgendwie, ist in.
Ja. Ja. CentOS 8
auf dem Desktop angekommen.
CentOS 8 dann auch endlich mit einem neuen Paketmanager, dem DNF-Paketmanager.
Ja.
Welchen wir ja auf allen anderen Dingen schon seit, weiß ich nicht. Ich mag mich nur noch so knapp dran erinnern, das Yum benutzt zu haben.
Den Yellow Duck Update Modified.
Genau. Geiler Duck Name, Update aber Modified. Irgendwie.
Modifier. Ja, und Yellow Duck gibt's auch schon seit 10 Jahren nicht mehr oder so. Ja, also ich meine, es hat einfach lange gehalten.
Ist langsam Zeit geworden, dass es replaced wird.
Ja. Ich meine, SUSE hat das ja auch schon vor einiger Zeit gemacht und dann auf Zipper gesetzt. Und ja, also ihr eigenes Zeug geschrieben und CentOS RHEL und so, die Konsorten machen jetzt DNF. Soll schneller sein. Ich habe jetzt aber auch irgendwie noch keine so großen Erfahrungen damit, da ich auch kein Fedora benutze.
Keine Ahnung. Funktioniert gut.
Glaube ich.
Also hat, ich habe keine Probleme, wobei ich vorher auch mit anderen Dingen sie nicht wirklich groß Probleme hatte. Mhm. Von dem her.
Ja. Gut. Das wollte ich nur noch mal sagen. Kann man sich angucken. Wie gesagt, gerade dieses Stream sieht interessant aus. Ja. Dass man so mit RHEL-Sachen, RHEL-kompatiblen Sachen, aber doch irgendwie neueren Scheiß und Scheiß kriegt. Finde ich gut. Ein Early Adopters RHEL sozusagen. Oder ein Beta-RHEL.
Also sehr praktisch.
Immer living on the RHEL Edge oder so.
Sind 2 Jahre hinter allem anderen, aber
das genau, ist ja, man ist nur noch 2 Jahre und nicht mehr 5 oder 10 Jahre dahinter, sondern es ist quasi, es ist so, genau. So wie wenn man einen Debian benutzen würde.
Genau. Ja.
Gut, dann haben wir noch News oder sind wir durch? Nee, sind wir durch.
Nee, sind wir mit News oder durch? Ich komme endlich zu Themen.
Ja, ich bin durch die Schweiz gefahren. Also, die beste Geschichte ist, oder eines der tollen Geschichten von der Schweiz jetzt her, ich stehe da so an einem Bahnhof, dann kommt so ein italienischer Zug, der hat 40 Minuten Verspätung, ne? Dann kommt so ein deutscher Zug, der hat 5 Minuten Verspätung und die Schweizer Züge sind alle pünktlich. So, denkst du, jo. Also, das habt ihr drauf. Das muss man euch schon sagen. Das ist toll. Ich war am CERN, hab auch so ein paar Bilder getwittert. Ich war unten in diesem Tunnel, in diesem LHC-Tunnel sozusagen. Ich war da beim Atlas-Experiment. Das ist so der größte Detektor, den die da haben. Der ist auch an der, Hauptzeit sozusagen. Also es ist ja ein riesengroßer Ring, den sie da verbuddelt haben. Es gibt mehrere Stellen, wo man runtergehen könnte und da sind sozusagen verschiedene Experimente und ich war halt am Hauptstandort und da sozusagen am großen Detektor und das hat ewig gedauert, bis man da dann endlich rangekommen ist. Ich glaube, ich habe 2 Stunden angestanden für ein bisschen über eine halbe Stunde gegen die Tour dann. das ist schon, war schon krass. So viele Menschen da. Und weswegen ich dann froh war, dass ich dann doch nach Frankreich war, weil Frankreich ist so viel billiger. In Frankreich kann man sich Essen und Trinken leisten, in der Schweiz nicht. Also ich habe für so einen Dönerteller habe ich 18 Schweizer Franken bezahlt, was so ungefähr, es ist ja 1:1 fast, ja, ja, 18 Euro sind und das tut dann einfach weh.
Ja, also 18 also, sind schon ordentlich.
Das ja. Muss aber auch ein großer und leckerer Dönerteller gewesen sein.
War im Zern-Restaurant, also es gut, war okay, aber es war jetzt nicht irgendwie das Highlight.
Das ist von Teilchen beschleunigten Dönertieren. Was?
Es tat mir auf mehreren Ebenen weh, das an der Kasse zu bezahlen. Also ich weiß nicht, wie man sich das Leben da leisten kann. Also ja gut, wenn man da arbeitet und selber genau. 10.000 von Euro im Monat verdient, okay. Ja, aber für so einen Normalsterblichen, nee, tut mir leid.
Ich hab da noch einen anderen Einwurf. Jetzt mit den Dönern, das ist natürlich, dieses Fastfood-Geraffel ist natürlich extrem teuer, das stimmt. Aber wenn man sich ansonsten anguckt, was für ein Qualitätsniveau normal ist in der Schweiz und versucht sich in Deutschland auf dem gleichen Qualitätsniveau zu bewegen, dann lässt man auch das gleiche Geld.
Ja, nee. Nee. Also ich habe für einen, nicht mal ein Viertel, ein Achtelstück Pizza 7 Euro bezahlt. Nee, also.
Ja, also lassen wir mal das Fastfood-Zeug außen vor. Das ist, wie gesagt, das ist
irgendwie. Ja, also. Ja. Also Frankreich ist toll, ich muss sagen, Frankreich super, super da. Ich meine, die sprechen da unten sowieso alle Französisch, egal ob ich jetzt auf der Genfer Seite sozusagen bin oder 3 Meter weiter. Und das CERN ist ja auch so, du bist ja da, also einmal bist du in der Schweiz und dann 3 Meter weiter bist du dann halt in Frankreich und du merkst gar nicht, wie du ständig sozusagen pendelst zwischen diesen beiden Ländern. Und ja, wir sind dann tatsächlich einen Abend, war ich dann in Frankreich sozusagen essen und trinken und auch in einem Laden einkaufen, habe ich dann eingedeckt mit so Sachen, weil das, erstens nehmen die ja genau dasselbe Geld, was ich auch jeden Tag verwende, da weiß ich also ganz genau, was es kostet und das hatte ich sowieso dabei, das ist total praktisch, der Euro ist so toll, ich meine, die nehmen den Euro da überall, wenn ich in der Schweiz bin, nehmen die auch immer den Euro, aber irgendwie kriege ich nicht das Gleiche zurück. So, also erstens habe ich jetzt lauter komische kleine Münzen, die ich nie wieder verwenden kann. Und ach, komm, zweitens ist es teuer. Es ist sau teuer. Das ist, nee, also es, irgendwie geht's nicht. Aber CERN ist super. Also ist schon war sehr interessant. Also es war ja Tag der offenen Tür da. Und es ist ja auch nicht so oft, es ist alle 2, 3, 4 Jahre nur. Also wenn es das nächste Mal ist, ihr jetzt nicht zufällig da wart, kann ich empfehlen, da hinzugehen. Also ich habe einiges gelernt über Vakuum und über Magnete und ja, und über Teilchenbeschleuniger. Also das ist cool, man kann da an die ganzen Stationen hingehen, sich das erklären lassen. In Französisch oder Englisch oder manchmal findet man auch jemanden, der Deutsch spricht, aber die Touren sind alle in Französisch und Englisch und ja, dann fahren da auch so Touri-Bimmelbahnen rum, die ich dann auf diesem riesen CERN-Gelände von A nach B bringen sozusagen, auch wenn die nicht ganz so oft gefahren sind, wie man sie hätte brauchen können, war das schon sehr interessant, ja, also leider die Antimateriekammer habe ich jetzt nicht gesehen, aber und ich war auch nur an einer Stelle im Tunnel, aber das war trotzdem cool anzusehen. Also sehr gute Empfehlung da, wenn das nochmal ist, euch da vielleicht ja, niederzulassen und wie gesagt, dann auf die französische Seite zu gehen, weil als Touri ist leider in der Schweiz, ist, tut mir leid, ist nicht machbar. Ja. Kann man leider niemand antun. Also zumindest nicht mit einem normalen Gehalt.
Ja, also so. Fairerweise muss man sagen, so direkt am CERN ist vermutlich halt auch nochmal extra teuer.
Und weiß ich nicht, vielleicht ist Genf auch teurer nochmal als so, ja. Kann ich mir auch schon vorstellen, glaub, als nochmal der Rest Genf ist von der schon Schweiz.
Also weil
ja.
Leute, die sich da aufhalten, sind auch irgendwie, glaube ich, da, um teure Uhren zu kaufen oder Geld zu hinterziehen. Da hat man es dann halt auch, da kann man auch irgendwie die 18 Euro für einen Döner-Teller ausgeben.
Na, ich habe gehört, die haben übers CERN-Gelände immer ganz viel Fleisch geschmuggelt, so, also von Frankreich in die Schweiz, weil es ist einfach so teuer in der Schweiz. Irgendwann fanden die Schweizer das nicht mehr lustig und dann haben sie es verboten. Wie sie es kontrollieren wollen, weiß ich auch nicht. Jedenfalls durfte ich nicht von der französischen Seite ins CERN-Gelände reinlaufen. Ich musste erst durch die ja nicht mehr vorhandene Grenze sozusagen zum Schweizer Tor laufen.
Tja.
Ja. Das, so viel der andere Weg wäre kürzer Grenzen. Gewesen. Der offene Grenzen sind super, ja. Wenn sie jetzt noch überall gleich das gleiche Geld verdienen würden und das gleiche Geld benutzen würden, wäre es noch netter. Das ist so ein, doch nochmal. Ja.
Ich glaube, das wird nicht mehr passieren, aber wer weiß.
Nicht?
Ich glaube, der Zug ist abgefahren, dass die Schweiz irgendwie auch noch auf den Euro umstellt, aber.
Tja.
Praktisch wäre es natürlich schon.
Praktisch wäre es auf jeden Fall.
Ich meine, sie nehmen es ja, also wie gesagt, selbst die Touri-Attraktion in Genf stand dann auch immer dran, dass sie auch Euro nehmen. Aber es halt.
Aber halt immer
so. Also in Basel sind das aber immer sehr blöde Umrechnungskurse. Das will ich niemandem empfehlen, genau. Dann mit Euro zu bezahlen.
Der Umrechnungskurs ist 1:1. Und ich meine, der Tauschkurs ist 1:1,078?
Nee, 11. Doch. Nee, es ist über 1,10.
Nee, also meine Visa-Karte-Abrechnung hat immer.
Ja, du darfst natürlich, du darfst natürlich nicht das teure Zeug dann nehmen.
Das ist, jetzt? Ja,
da zahlst du natürlich auch ewig Gebühren.
Das ist, ich tausche nicht hunderte von Euros in Schweizer Franken um für ein paar Tage.
Warum? Ja, aber zum Beispiel, wenn du jetzt eine Revolut-Card gehabt hättest, ne?
Hab ich nicht. Ich bewege mich halt zu 95% der Zeit in einem Euroland. Das ist halt ja, so.
Der übliche Kreditkartenkurs ist aber halt auch nicht nett. So, das sind einfach 3%, die aufschlagen.
Ja. Ja, also. Wie gesagt, ich war dann in Frankreich und da hatte ich Euros dabei und das war total praktisch. So in so einem Laden, so einem Supermarkt einkaufen, Geld hinlegen, Geld wiederkriegen. Ach, das ist schön.
Dann auch noch mit
und da, Bargeld. Danke und so bezahlen. Kann ich. Ja, ich habe mit Bargeld bezahlt. Da musste ich also nicht mal. Also
Bingo.
Ja, ich bin mit viel Bargeld in die Schweiz eingereist. Also
oh.
100 Euro. Ja. Hat mich keiner kontrolliert. Das wollte ja noch nicht mal meine Fahrkarte sehen. Wow, weiß auch nicht. Also die Einzigen, die meine Fahrkarte sehen wollen, waren die Deutschen. Nee. Es wollte kein Schweiz. Doch, auf der Rückfahrt wollte.
Ich hab's nicht gezeigt und gesagt, ja.
Doch, ich hatte eine dabei und hab sie auch gezeigt. Mhm. Ja, und dann vergesse ich natürlich auch immer, dass ihr andere Stecker habt. Das jedes Mal. Das kann doch eigentlich, solltest du das wissen, ja, und nee, wieder drauf reingefallen. Ich meine, die meisten Hotels sind eingestellt auf Leute wie mich, die das auch wieder vergessen. Das ist auch wieder das Schöne in Frankreich, da würden die immer passen, ja. Da passen unsere dicken Stecker, aber in die Schweiz meinte irgendwie diese Dinger kleiner zu machen. Da passen die dicken deutschen Stecker halt
nicht rein. Ja, wobei das Ding ist ja, wenn du so ein normaler, wie heißen die?
Euro-Stecker passen rein, ja.
Genau, wenn du so ein zweipoliger Euro-Stecker hast, dann ist dir halt egal.
Aber die Schukos halt nicht.
Ja, die Schukos sind halt auch doof.
Also ja doch, in Frankreich passen die und in Deutschland passen die auch.
Ja, aber es sind halt doof.
Nee. So ein Schutzkontakt ist aber schon ganz clever an so einem Stecker.
Nette ist natürlich, auf denselben Platz, wo wir eine Steckdose hinkriegen, kriegen die Schweizer halt drei hin. Ne? Das hat auch schon was. Also sie kriegen auf dasselbe Quadrat, kriegen die irgendwie drei Steckdosen, da hast du bei uns nur eine, aber dafür haben wir halt einen wuchtigen Stecker. Also das war so mein CERN-Besuch. Also kann ich intellektuell das sehr empfehlen. So geldmäßig.
Diese weltlichen Maßstäbe wieder.
Hat mich halt zutiefst nachhaltig negativ beeindruckt. Also Es war hart. Es war echt hart. Ich habe mir gedacht, nee, also Urlaub machen kann man in diesem Land leider nicht. Also zumindest nicht als Normalsterblicher. Ja, so ist es. Ich habe einen eigenen Mastodon-Server.
Krass, jetzt. Bingo. Und ja. Jetzt bist du der Obermastodierer, oder?
Ich mastodiere jetzt mindestens einmal die Woche. Also, genau.
Okay, weird ja. Flex, but okay.
Ja, ich habe ja auch tatsächlich so eine .social-Domain schon seit Ewigkeiten. Und da ja die Mastodon-Dinger immer irgendwie viel auf .social laufen, habe ich jetzt jit.social benutzt und bin da jetzt sozusagen aktiv. Könnt ihr mich gerne, wie heißt das da? Das heißt auch folgen, ne? Ja, folgen. Könnt ihr mir folgen, wie ich rummastodiere.
Ja, kannst du deinen Link zu deinem Profil oder so ja mal noch...
Kann ich reintun, ja. Weil ja irgendwie immer die Leute, ich weiß nicht, sollen wir noch ein extra Binärgewitter Dingsy reinmachen oder nicht? Oder ich meine, können wir, wie gesagt, ich habe jetzt eine eigene Instanz, läuft.
Ja, ich meine, warum nicht?
Warum nicht, ne?
Warum?
Und der Sinn ist ja auch, das deswegen habe ich ja immer gesagt, nee, ich will nicht auf irgendeine Instanz, die ich nicht selber kenne. muss schon sozusagen die eigene sein. Also muss nicht, aber schon ein bisschen lustiger und jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Ja.
Gute Sache.
Können tatsächlich, also ich muss mir das noch angucken, wie das mit der Authentifizierung, wie man das noch ein bisschen besser machen kann. Ich habe gesehen, man kann es an LDAP und sowas anbinden. Vielleicht mache ich es tatsächlich so. Ich meine, wir haben ja auch alle, die eine Nextcloud-Instanz bei uns haben und einen E-Mail-Account bei uns haben, haben ja auch gleichzeitig einen XMPP-Account zum Beispiel. Vielleicht kann man ja dann hier diesen Mastodon auch noch anbinden sozusagen. Komm zu uns hier, du kriegst deine Nextcloud, deine E-Mail, deinen XMPP-Account und noch Mastodon. Warum auch immer. Die Leute werden fragen, was Mastodon? Total bescheuert. Kann man machen.
Cool. Finde ich gut. Habe ich dir gleich mal ein Follow da gelassen. Oder so.
Juhu! Wieder ein Follower mehr. 38.
So Wahnsinn. Viele Follower.
Genau. So, dann noch eine Sache. Ich habe heute ein bisschen an meinem ButterFS rumgeschraubt. Es gibt Leute, die benutzen ButterFS auf dem Desktop sozusagen. Und mein ButterFS ist halt voll, habe ich vorhin schon erzählt, glaube ich, dass irgendwie alle meine Festplatten voll sind, oder? Habe ich das erwähnt? Also alle meine Festplatten sind voll. Und das bei ButterFS ist es halt blöd, da kann man dann nicht mehr so richtig das ausbalancieren sozusagen. Also wenn man viel gelöscht hat, kriegt man dann sozusagen auch seinen Platz nicht gleich zurück und kann dann so einen Balance laufen lassen. Der Balance funktioniert aber nicht, wenn es voll ist. Das ist so ein bisschen doof.
Das
und
wirklich,
was man machen kann oder was ich gemacht habe, ist einen USB-Stick zu nehmen, den diesem ButterFS hinzuzugeben und dann einen Balance laufen lassen. Und da habe ich jetzt mal irgendeinen Blogartikel. Ich habe mir schon gedacht, dass es so einfach geht, aber es ist besser, doch nochmal jemanden im Internet zu lesen, der das auch so gemacht hat. Das kann schon schief gehen sozusagen. Er hat es nochmal schön beschrieben. Habe ich genauso gemacht, das hat funktioniert. Hatte ich dann wieder ein bisschen Platz, habe dann auch so ein großes Upgrade gemacht von meinem, also ist ja auch eine Rolling Release Distribution, die ich da benutze, aber es war ein System, was ich schon über einen halben Jahr nicht verwendet habe und dann jetzt auch ein paar Wochen, Monate hatte nicht den Elan sozusagen, es anzufassen, weil wie gesagt, ButterFS voll. Dann ist es mit dem Upgrade halt auch so ein bisschen doof, weil es halt das Root-File-System ist. Und dann kam halt noch hinzu, dass ich OpenSUSE Tumbleweed macht bei jedem Update Snapshots, was ja gut ist, weil wenn du irgendwas kaputt machst, sozusagen kannst du es gleich zurückrollen. Turns out, dass es natürlich auch Docker-Images, die bei mir irgendwo mal rumlagen, und zwar echt schon vor Jahren, also 2016, 17 Docker-Images, die ich da gefunden habe, die halt in einem Snapshot liegen, das dann das ButterFS einfach scheiß voll macht. Und das war auch so ein bisschen tricky, die dann diese Sub-Volumes zu löschen, sollte man vielleicht dran denken, oder wenn man denkt, hey, warum ist denn das alles so voll, mal bei seinen Docker-Sub-Volumes aufräumen.
Gelegentlich mal Docker-Images weglöschen ist immer eine gute Idee.
Ja, aber das hilft ja nicht. Also die Docker-Images, wie gesagt, die waren von 2017, die habe ich schon längst nicht mehr gehabt.
Ja,
aber die waren alle weg. Und ich habe dann gemerkt, ja, die sind aber noch in irgendeinem alten Snapshot drin.
Das
ist
natürlich ja praktisch.
Diesen Snapshot konnte ich aber nicht löschen. Ich konnte das dann nur dieses Sub-Volumes aus dem ButterFS löschen, was mir dann so ein bisschen geholfen hat, da Platz zu schaffen. Also es war heute ein bisschen ButterFS-Debugging. War ein bisschen lustig. Und jetzt, ob mein System dann jetzt funktioniert nach diesen knapp 7000 Paketen, die ich installiert habe, weiß ich noch nicht ganz. Das habe ich dann wieder für morgen aufgehoben, weil ich gedacht habe, nee, es ist mir...
Die Überraschung kommt dann erst
morgen. Es kam hoch vorhin und ich habe jetzt aber nicht geguckt, ob alles auch funktioniert. Ich habe es einmal gestartet, sah okay aus, und dann habe ich gedacht, gut, jetzt podcaste ich erstmal mit euch und gucke mir dann morgen an, ob auch alles noch funktioniert. Wenn nicht, dann rolle ich halt zurück. Dann lasse ich das System auf den Stand vor x Jahren, und dann wer braucht schon Sicherheitsupdates, braucht man nicht.
Genau.
Halt so. Gut, dann kommen wir zum Laserfu.
Oder genau. Du hättest auch meinem Blog lesen können, wie man das macht. Das habe ich 2014 auch gemacht.
Kannst du mal sehen.
Habe ich gefunden, habe ich mich erinnert, weil ich benutze ja auch gelegentlich so ButterFS. Auf Laptops.
Hast du auch einen USB-Stick? Oder
genau,
wie?
Und ich hatte genau dieses Problem, und ich habe halt auch genau einen USB-Stick genommen, Volume erweitert, Rebalancing gemacht. Ist ein bisschen unfortunate, passiert heute weniger, wenn mit den größeren Festplatten, die halt nicht mehr so voll sind. Aber ja, wenn es passiert, ist super ärgerlich, und ich verstehe nicht ganz, wie man ein Filesystem konstruieren kann, was sich so voll schreibt, dass es sich nicht mehr balancen kann.
Ja, das ist ein bisschen doof.
Bisschen schade.
Ja.
Dass sie da nicht irgendwie einen Weg gefunden haben, dass man das halt ohne USB-Stick oder extra
Ding. Ja, vor allem, du löscht ja Sachen, ja, und das geht halt, das wird halt nicht weniger. Also nächste. Na, scheiße, kann ich noch viel löschen. Bringt halt nichts. Oder nicht genug. Also ich hatte dann 2 GB oder 2, irgendwas frei, und der hat trotzdem nicht gebalanced. Ja, super.
Das eben.
Jo.
Ja.
Schade das.
Gerade ein bisschen schade.
Ja. Laserfu.
Laserfu. Genau. Man kann ja sich eine AI bauen, die Gesichter erkennt. Mhm. Und dann kann man natürlich auch hingehen und eine AI bauen, die Gesichter aus Fotos rechnet, die nicht mehr von der AI erkannt werden. Und das haben sie gemacht.
Aha.
Und die Idee ist so ein bisschen dahinter, dass man zum Beispiel irgendwie, du hast halt deine Mitarbeiter-Page und du hast deine Fotos, und dann lässt du die halt durch diesen Algorithmus durch, und der konstruierte dann halt Gesichter, die zwar für den Menschen halt eigentlich gleich aussehen. Du als Mensch kannst das halt nicht unterscheiden, also du als Mensch erkennst die Person, aber eine Software hat halt Mühe, diese zwei Personen irgendwie zu sagen, ja, okay, diese Person, die wir jetzt hier sehen, ist tatsächlich diese Person. Ist technisch ganz interessant. Die Frage ist halt hier auch ein bisschen so, das wird vermutlich so ein bisschen hin und her gehen mit, ja, okay, jetzt, und dann lernt...
Kannst du mal ausspielen.
Genau, und dann lernt der Algorithmus halt auch, diese veränderten Fotos wieder zu erkennen, weil du kannst ja zurückrechnen, was der Algorithmus machen kann und so. Und dann, ja. Aber es ist ganz interessant, dass man solche Dinge machen kann und dass sie gemacht werden.
Aber um so KI zu machen, braucht man ja noch Server, oder?
Serverless. Was für eine Überleitung. Ja. Genau, serverless. voll im Trend.
Und yeah. Functions as a Service.
Genau, Functions as a Service und all der Kram. Wer ist das? AWS Lambdas, glaube ich, zum Beispiel. Yeah. Ist sowas. Und ja, hat jemand mal für seinen konkreten Workflow gemacht und halt festgestellt, ist langsamer, als wenn sie einfach AWS-Images nehmen und das da drauf hosten. Und es kostet auch massiv mehr. Also bei solchen Dingen muss man sich halt immer ein bisschen überlegen, so das ist alles ganz cool, aber ja, man muss halt immer ein bisschen den Workload anschauen. Das ist bestimmt mega, super praktisch für gewisse Dinge, aber für andere Dinge ja, ist halt irgendwie nicht so. Man kann halt nicht generell hingehen und sagen, ja, Serverless ist irgendwie das Beste, das muss ich jetzt für alles Serverless machen, sondern man muss halt irgendwie von Case zu Case.
Ja, gut, aber das trifft ja auch schon bei Cloud zu. Also manchmal ist es halt billiger, schnell sich irgendwelche Maschinen im Internet sozusagen zusammen zu klicken, aber ich meine, wenn du bestimmte Workloads hast, dann ist es einfacher, es bauen ja auch wieder Leute ihr Rechenzentrum auf, weil sie sagen, nee, also das ist so teuer, die Sachen bei AWS, Azure und Co. einzukaufen, da kann ich mir auch ein eigenes Rechenzentrum bauen, da bin ich billiger. Das kommt echt immer drauf an.
Und das eben, es geht ja auch zum Teil darum, dass man das Zeug einfach schnell verfügbar hat und das ist in den Clouds einfach da und das bezahlt man mit. Wenn man die Zeit hat, sich das aufzubauen und eben Zeit ist Geld, das ist, kann man gegeneinander rechnen. Oder Ressourcen vorgehalten. Die Ressourcen, die man jetzt auf AWS klicken kann, die haben die ja vorbereitet. Die sind ja auf Halde. Das bezahlt man dann auch mit.
Ja, und auch die Leute und auch die, ja, welche ISO-Zertifizierungen, die dann so immer alle haben müssen und welches Know-how die Mitarbeiter da alles haben und dass sie Support-Stuff haben und so weiter und so fort. Wenn du dein eigenes Rechenzentrum betreibst und sagst, da sind halt nur 8 Stunden pro Tag Leute und der Rest ist mir egal und ich habe halt nicht Zertifizierung XYZ, dann könnte es halt auch billiger sein, ne? Das ist halt einfach so. Wenn du nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche da Leute hast, dann kannst du halt bestimmte Sachen billiger machen und kannst zwar dann nicht irgendwie 999 irgendwas 872X anbieten, aber musst du ja vielleicht auch gar nicht. Mhm. Weil das deine Applikation gar nicht braucht oder dein Businessmodell gar nicht braucht sozusagen. Jo. Gut. Serverless. Guckt es euch an, ob ihr es braucht.
Genau.
Und rechnet es durch.
Immer durchrechnen, ausprobieren, schauen. Im Zweifelsfall ist es halt langsamer und teurer. Und das ist normalerweise ja nicht, was man haben will. Außer ihr habt es gerne langsam
und teuer. Ja, aber wie gesagt, wenn ich nur eine Funktion laufen lassen will und mir erst einen Rechner für 30.000 Euro kaufe, dann kann ich aber auch sozusagen lange diese Funktion da rumhängen lassen. Ne? Ja. DevDocs.
DevDocs ist super. Felix, warum bringst du es mit?
Das ist nicht von mir. Das ist nicht meine Farbe.
Nicht von dir?
Nicht meine Farbe.
Cool. Das ist farblos. Dann habe ich das. Okay, dann war ich mir nicht mehr sicher, ob wir das vielleicht schon mal angesprochen hatten oder nicht. Und habe das, als ich das Pad angelegt habe, auch direkt reingepastet, weil ich zu dem Zeitpunkt auch viel mit DevDocs gemacht habe. Dann wollte ich einfach mal nochmal im Zweifelsfall von DevDocs erzählen. DevDocs ist ein sehr schönes Projekt, was dafür da ist, Developer Documentation, also alles, was man beim Programmieren mit jedwedem Framework so an Dokumentation dabei haben möchte, zusammenzufassen unter einer einheitlichen UI, die es außerdem erlaubt, dass man sich die jeweilige Dokumentation lokal cached. Und das führt dann eben dazu, dass man die Dokumentation immer instantan verfügbar hat, was auf dem lokalen Rechner im Normalbetrieb, so mit Internet verfügbar, schon mal cool ist, weil man es meistens wesentlich besser durchsuchen kann als die normalen Dokumentationsseiten der jeweiligen Projekte. Was dann aber seine große Stärke ausspielt, wenn man dann temporär vom Internet getrennt ist, sei es in der wunderbaren Deutschen Bahn oder auch Schweizer Bahn, je nach Strecke, oder aber im Flugzeug. Wobei wir Letzteres natürlich alle versuchen zu minimieren, aber gut. Und da ist DevDocs eben sehr, sehr praktisch, weil man schnell nachgucken kann und nicht an diesem komischen Internet nicht da gehindert wird. Was ist drin, wenn man drauf guckt? Extrem viele Sachen und jetzt nicht nur JavaScript, Web-Frameworks, sondern auch so Zeug wie Ansible, wie C++, wie CMake oder dann auch sogar Nginx, Python, PHP, was ihr braucht, Qt, alles drin. Und wenn ihr ein Projekt findet, was noch nicht da drin ist, wo ihr aber meint, das wäre cool, wenn die Doku drin wäre, es ist möglich, an DevDocs Pull Request zu stellen.
Okay, dann kann man gleich beim Hacktober und so.
Genau. Hm.
Okay.
Aber das ist wirklich so für Public Documentation, also du kannst dir das nicht in deiner Firma aufsetzen und irgendwie all deine Firmen intern...
Ja. Ja doch, ich meine, das Ding ist Open Source. Ne? Ich meine, du kannst jetzt nicht an den Pull-Request für deine private Dokumentation stellen, aber die Technik dahinter kannst du natürlich adaptieren.
Okay, aber das ist auch dafür vorgesehen, also dass du das irgendwie theoretisch kannst, sehe ich schon, aber ist das auch dafür vorgesehen, dass du das so einsetzt oder ist das mehr so, ja, wenn du da genug dran rumschraubst, wird das schon funktionieren?
Das habe ich noch nicht probiert. Das weiß ich tatsächlich nicht. Okay. Also, keine Ahnung. Ist eine interessante Frage, das stimmt.
Muss ich mir mal anschauen.
Ob man das für...
Das ist halt, ja. Wenn du... Das ist halt, ja, so ein Problem, wo ich mich aktuell ein bisschen mit rumschlag, wenn du halt, wenn die Dokumentation halt nicht wirklich public verfügbar ist, sondern halt irgendwie nur in der Firma, wie du das irgendwie...
Und bei ausreichender Firmengröße ist das sicherlich auch ein Argument, dass du vereinheitliche Dokumentation hast, dass du einen gewissen Dokumentationsstandard für alle deine Projekte durchsetzen kannst. Wenn du sagst, dann können wir die auf diesem Weg verfügbar machen und jeder weiß, wenn er zu einem Projekt Infos sucht, klickt er sich da rein und abonniert sich die Doku zu dem Projekt. Das ist außerdem cool, ja.
Genau. Also weil so vom UI und so sieht es eigentlich noch cool aus, dass du irgendwie die verschiedenen Versionen hast. Das wäre irgendwie so Ansible aufklappst, dann hast du irgendwie Ansible 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, kannst du dann einfach enablen, was du gerade benutzt, du hast irgendwie die Suche, was halt echt wichtig ist, dass du Dinge finden kannst. Ich meine, ja, das klingt nicht so falsch, die Frage ist halt, ob du diese Sidebar im Prinzip losgelöst von ihrer Vorauswahl einfach füllen kannst mit irgendwie deinen Projekten oder was es dazu braucht, dass das funktioniert.
Ja, genau. Wie kriegt man da zusätzliches Zeug rein? Das ist die große Frage auf jeden Fall.
Ja. Muss man sich dann mal genau anschauen. Ja, aber cool.
Okidoki. Dann Page Out.
Paged Out?
Institute. Paged Out?
Paged Out?
Paged Out Institute.
Gut, wissen wir auch nicht.
Das nicht von mir.
Gut, dann hat das...
Moment, wenn Paged Out nicht von mir ist, vielleicht hat das andere auch der Felix mitgebracht gehabt. Ja, tja, okay.
Macht nix, dann...
Genau.
Könnt dann ihr Text Rendering Hates You.
Könnt ihr auf das Page Out könnt ihr draufklicken, das Cover sieht zumindest recht geil aus. Sieht nach einem Buch aus, würde ich jetzt mal so...
Okay, würde in Lesefuhr jetzt auch passen.
Ne? Raten. Genau, sieht okay. Auch zum Lesen aus. Der Felix wird da vielleicht was dazu erzählen können.
Nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal. Okay, dann Text Rendering Hates You. Was ist das für einer von euch?
Genau, ja, das ist von mir. Haha.
Puh.
Und das ist auch nicht überraschend, aber Text ist halt schwierig und Text Rendering ist halt irgendwie, man denkt sich immer so, ja, ist voll einfach, es sind da irgendwie so Zeichen und so. Aber ja,
deswegen lässt man das alles latig machen und dann.
Genau, da gibt's halt irgendwie ganz viel komische Probleme und er geht da drauf ein, zum Beispiel Overlaps, also es gibt ja diese...
Ja, Hurensöhne und alles mögliche und hier und hast du nicht gesehen und ach bla.
Was? Bitte was?
Ja. Ja, wenn du so Seiten druckst, dann das eine darf nicht auf der anderen, ach, Zeug, Dinge. Ja.
Mhm, genau.
Das ist auf jeden Fall ganz interessant, also wenn du diese Hieroglyphen hast, beispielsweise, dann werden die halt so ein bisschen überlappend teilweise gezeichnet. Das ist normalerweise kein Problem, solange du eine Farbe hast, sobald die ein bisschen transparent sind, siehst du halt beispielsweise, wo sie überlappend sind. Und auch wenn du Dinge anfängst einzufärben, was eigentlich irgendwie so ein Zeichen ist, aber aus mehreren Zeichen zusammengestellt ist, ist es halt so ein bisschen schwierig, wie das, ob das dann wirklich richtig eingefärbt ist oder nicht. Ist auf jeden Fall ganz interessant, kann man sich mal durchlesen. Wenn man sich denkt, Text Rendering ist voll einfach, ist es nicht.
Ist es nicht. Nichts ist einfach. Ja, aber musst du Textrendering irgendwo machen oder hast du das aus Interesse gelesen?
Ich habe das aus Interesse gelesen. Ich muss das zum Glück nicht machen. Nachdem ich das gelesen habe, bin ich ganz froh, dass ich das nicht machen muss.
Mich würde mal interessieren, ob die E-Book-Reader sich da irgendwie besonders hervortun. Also ob die irgendwie geiler sind im Textrendering als so ein normaler, als so ein normales Betriebssystem oder nicht.
Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht sagen.
Können wir ja ins Auditorium geben. Vielleicht hat sich da ja jemand beschäftigt, könnte dann in unsere Kommentare tun. Würde uns interessieren sozusagen. Ja, wüsste ich auch nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass da Leute gibt, die sich damit beschäftigen, aber gibt bestimmt auch so Billigteile, wo sich keiner den Kopf macht.
Ja. Ja.
Gut. Denn jetzt, wenn man in die Schweiz zieht und ganz viel Geld braucht, dann...
Ingo hat ja gejammert und sein Problem ist einfach, als er sein Salary negotiated hat, als er mit seinem Chef gesprochen hat, wie viel Geld er denn für den Job haben will, hat
sich habe ich dummerweise nur auf die deutschen Maßstäbe geguckt und nicht auf die
Schweizer. Hat sich ein bisschen über den Tisch ziehen lassen, dass sie how to negotiate salary after job offer. Sind dann einfach so ein paar Tipps, was man machen soll und wie man das angehen soll, irgendjemand hat das verlinkt, das habe ich gelesen, fand ich ganz interessant.
Dann könnt ihr es jetzt auch lesen und vielleicht danach handeln, vielleicht auch nicht.
Genau.
Kommen wir zu den Picks.
Picks. Das erste ist Chrono Trigger. Das ist so ein kleines C++ Projekt. Für ein Restartable Timer. In C++ ist halt alles ein bisschen komplizierter gefühlt. Und darum ist halt auch so ein Restartable Timer nicht ganz trivial. Ich habe das auch schon 2-3 Mal selber gebaut und ich habe mir jetzt den Code mal angeschaut und das ist eigentlich schon, mein Code hat irgendwie auch funktioniert, aber wenn ich mir den Code jetzt so in diesem Projektchen anschaue, gibt es wohl schon den einen oder anderen Edge-Case, den ich nicht so behandelt habe. Und das ist halt so eine Library oder halt ein Code kann man sich kopieren. Sei BSD lizenziert und dependet halt auf nichts. Das heißt, das ist irgendwie einfach nur C++ 11 und irgendwie 80 Lines of Code mit Tests und Kram. Also wenn ihr sowas braucht, statt irgendwie selber das falsch zu implementieren, kann man sich vielleicht entweder da irgendwo zumindest mal bedienen, inspirieren oder halt gleich das nehmen.
Dann kommen wir zu unserem Lieblingsthema, Messenger.
Yes. Yay. wir haben lange nicht ausführlich über Messenger gesprochen. Oh, und um das jetzt nicht nachholen zu müssen, habe ich einen Comparison-Chart mitgebracht, was so die Messenger gibt, die zurzeit öfter mal gerne diskutiert werden, was die hernimmt und unter Security-Gesichtspunkten durchleuchtet und dann anhand schön farbig eingefärbten Tabellenboxen einem sagt, ob das jetzt gerade eine empfohlende Eigenschaft ist oder eher nicht. Und turns out, Threema und Signal führen ganz weit vorne, was so die Sicherheitsstandards angeht.
Ja, also ich bin Signal-Fan, also wenn wir schon, wenn dann dahin. Aber gut.
Wesentlich mehr Threema-Fan.
Tja, da kommen wir halt nicht zusammen.
Tja. Ingo mag Threema bestimmt auch nicht, weil da bei Company Jurisdiction Switzerland drin steht. Das sind zu teuer.
Die sind einfach zu teuer. Genau, da muss man was für bezahlen. Während Signal einfach total umsonst ist. Also kostenlos. Ja, genau.
Ja, ja. Dann, ich habe neulich meinen ersten Telegram-Bot aufgesetzt. Das macht Spaß.
Das
ist, Telegram ist leider lange nicht so sicher, aber Telegram ist ein Messenger, der echt Spaß macht.
Das ist halt praktisch.
Ja, mein Haus redet ja auch darüber mit mir, über Telegram. Das ist schön einfach, den Bot aufzusetzen. Zack, klickst du dir mit dem Botfaser da zusammen und dann packst du es irgendwo rein und ständig spricht dein Haus mit dir. Also mein Haus spricht mit mir. Und sagt mir so Sachen, wenn Sonnenaufgang ist und wenn es die Jalousien hoch und runter fährt und wenn die Waschmaschine fertig ist. So die kleinen Dinge des Lebens halt.
Alles Wichtige.
Ja. Auch wichtig, ganz wichtig sind Netzwerkstecker. Ich habe die Woche, also nicht 10 oder so, gekrimpt sind sie nicht mehr, weil das geht jetzt ohne Krimpzange und so. Dafür sind die ja schon teuer.
Ja, die sind echt.
Also ich glaube, das ist irgendwie 6. Ja, ja. Ich hab auch, das ist wie in die Schweiz fahren. Also man leidet so innerlich. Man kauft aber die warum? Und denkt so ein Stecker, 6 Euro, seid ihr bescheuert? Braucht man das? Ja, man braucht's. Leider.
Nein.
Doch.
Aber braucht man das nicht nur, wenn man wirklich vorhat, das Kabel, also diesen Stecker öfter mal abzumachen? Also so Event-Techniker, also, die brauchen sowas, oder?
Ja, und es ist, also, ich hatte das Problem, man verlegt ja schöne neue Cat7-Kabel sozusagen, und in diese alten Krimp-Steck-Dinger, die ich habe, geht das halt nicht rein. Das kannst du vergessen.
Also in die Stecker oder deine Zange war nicht mehr kompatibel?
Nee, meine Zange ist eine ganz normale Krimpzange. Also,
ich wollte gerade sagen, da hat sich ja nicht viel geändert.
Da hat sich nicht viel geändert, aber ich kriege diese Dinger nicht in diese alten, da gibt es ja die
Kosten. In die Stecker, du hattest noch Stecker von Anno dazu mal rumliegen. Genau, ja, genau. Mein Gott. Ja, Ingo, aber Stecker sind nur wirklich deutlich billiger als das, was du gerade gekauft hast. Da kriegst du für einen, einen 15er-Pack von den
30er, 100er
Steckern.
Ja, genau.
Ich finde das inkonsequent von dir, Ingo. Muss ich jetzt schon mal sagen. Sich über einen teuren Döner-Teller beschweren, aber dann irgendwie...
Ja, aber weißt du,
Stecker für irgendwie 8 Euro zu kaufen.
Aber für einen und dabei muss man zugutehalten, dass der Dönerteller wahrscheinlich von einem Schweizer Dönertier war, was auf einer glücklich grünen Alm aufgewachsen ist.
Ja, und die Dinger hier kommen aus Taiwan, nicht aus China. Also aus der Republik China und nicht aus.
Einmal quer um den Erdball geflogen mit viel Kerosin.
Ja. Aber die Stecker sind toll. Also du schiebst es da echt, also du hast erstens die Farbkodierung hast du drauf. Ich meine, das ist ja auch immer so, wenn du das in diesen anderen kleinen Stecker irgendwie reinschiebst und wie oft hat man sich schon, letztens habe ich so ein Ding auch mal wieder gekrimpt und ich glaube, ich habe mich dreimal verkrimpt, ja. Da hast du da drei Stecker.
Was? Ja. Also ich war in den letzten 3 Monaten auch wieder mehr zum Krimpen unterwegs, als ich das irgendwie jemals gedacht hätte. Nachdem ich hier meine letzte große Krimprunde geredet habe, habe ich gedacht, jetzt habe ich erstmal wieder Ruhe.
Ja.
Aber man hat ja immer wieder Freunde und Bekannte, die doof, ne? Da Bedarf zu haben. Das ist unglaublich. Ja. Und das ging doch erstaunlich gut, obwohl ich das jetzt in langer Zeit nicht gemacht hatte. Doch, also 3 Fehlversuche ist schon, da hast du schon sehr gezittert oder warst sehr abgelenkt.
Das erste Problem war, dass ich A und B, also du kannst ja A und B krimpen, ne? Und schon das hat nicht geklappt. Ich wusste halt nicht, wie es auf der anderen Seite angeschlossen ist.
Okay, ja.
So. 50-50 Chance, ja scheiße. Falsch.
Nachgucken.
Ach, du wieder. Ich
glaube, viel zu einfach.
Wenn du,
lieber.
Ja, ach, sorry. Das ist nicht so einfach, weil du musst ich meine, das ist in der Wand verschraubt. Ja. Du musst es alles aufschrauben, du musst es da rausholen, diese ganze Dose auseinanderbauen. Da habe ich aber auch 3-mal falsch gekrimpt und dann war es die gleiche Zeit. Also das ist auch.
Okay. Aber ich meine, 3 Fehlversuche sind immer noch billiger als ein so ein Stecker. Nur mal so.
Aber der Stecker, da nochmal drauf zurückzukommen. Richtig.
Gut, also vielleicht muss ich auch mal neuere Stecker kaufen, die dann mit diesen. Das geht, ja. Mit die große, dicke Cat7-Kabel in diese neueren Stecker rein funktioniert, ja.
Gut. Ja. Warum nicht?
Gut. Ich habe es schon gesagt, so ein Thema habe ich bisher noch nicht wieder gebraucht. Also das Schöne an diesem Stecker ist, du kannst ihn echt, wenn du da mal einen Fehler gemacht hast, sehr leicht wieder auseinandernehmen. Und auch da habe ich natürlich Fehler gemacht, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, dieses Schraubding am Anfang nicht draufgepackt oder es falsch rum draufgepackt. Oder AB verwechselt. Du kannst den relativ einfach auseinandernehmen und ihn dann nochmal verwenden. Ja. Hast schön die Beschreibung drauf, welche Farbe jetzt wohin muss. Sogar nach A und B getrennt. Also wenn man weiß, wie man es vergabeln muss, dann kann man das da auch relativ schön reinfädeln, zudrücken. Und dadurch, dass es halt so mit so ein bisschen Hebelwirkung, also du drückst es erst mit den Händen so zusammen und dann hast du noch so ein paar, am Ende drückst du quasi mit so einem Hebel nochmal das ganze Ding zusammen und das bisher haben sie funktioniert. Ich habe jetzt noch keine 10 Gigabit drüber gejagt, aber auch da sagen sie, dass das gehen soll. Ja, also es ist halt nach Cat6a dann sozusagen standardisiert und ja, ich kann bisher nur sagen, dass alle Äderchen funktioniert haben. Ich habe halt nur so ein Billigding, wo du siehst, gehen alle Adern durch. Ja, super, funktioniert. Und ich kann auch Gigabit über das Kabel jagen und 10 Gigabit muss ich jetzt noch probieren. Aber habe sowohl die Dosen als auch die Kabel dann auf der anderen Seite so angeschraubt und ich jetzt gedacht habe, okay, sonst müsste ich erst ein Patchfeld da hinbauen, die ganzen Kabel da auflegen, Kabel auf dem Patchfeld auflegen. Dauert wesentlich länger, als dieses Monstrum an Netzwerkstecker da aufzulegen. Und so ein Patchfeld hätte garantiert auch so seine 40 Euro gekostet. Da kann ich auch für 50 Euro Stecker kaufen.
Das ist schön, dass du glücklich mit deinen Steckern bist.
Ja, ich bin so glücklich, dass ich noch mehr davon gekauft habe.
Ja, ja.
Aber sie sind scheiß teuer. Also das wäre auch noch so.
Das rückt deinen Klagen über die Schweiz in ein völlig neues Licht. Jetzt haben wir alle Verständnis.
Genau, ich muss mir teure Netzwerkstecker kaufen, da kann ich nicht noch in die Schweiz fahren. Man muss Prioritäten setzen. Vielleicht hat ja noch jemand, vielleicht gibt's dieselben ja von einer anderen Firma in billiger. Also wenn ihr da draußen an den neumodischen Empfangsgeräten oder im Stream jetzt eine Idee habt, wo es die so ähnlichen für einen billigeren Preis gibt. Also so, wenn die nur halb so viel kosten würden, dann wäre es schon gar nicht so schlimm. Ja, also für 2,50 Euro oder so den Stecker, würde ich sagen, ja, kein Problem. Für 6 Euro den Stecker ist schon echt, tut schon weh, bisschen. Ja. Aber könnt ihr euch ja mal angucken, dann wisst ihr, was ich meine. Also, ja, funktioniert ohne Tools sozusagen. Das ist nett, ist teuer. Das ist nicht nett. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Sendung. Oder hat noch einer was?
Nee.
Gut. Dann wünsche ich euch immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Mit dem Stecker.
Habt Spaß mit eurem Stecker, genau. Und wir hören uns irgendwann demnächst wieder. Sorry, dass es wieder so lange gedauert hat, aber wie gesagt, wir waren unterwegs, CERN, Zeug, der eine hier, der Markus war auch auf irgendwelchen Konferenzen ständig und irgendwelche Leute finden ihr Headsets nicht. Das ist manchmal
so Unzulänglichkeiten, ja.
Schon ein bisschen traurig. Aber jetzt in der dunklen Jahreszeit kriegen wir es hoffentlich wieder ein bisschen besser hin.
Der Vorsatz ist da.
Genau.
Ja.
Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.